Ja, heute ist Karfreitag und Karfreitag gehört ja zu der sogenannten Karwoche. Und die fängt beim Palmsonntag an und hört in der Osternacht am Karsamstag auf. Und sie handelt eigentlich davon, von dem Einzug von Jesus in Jerusalem, vom Verrat gegenüber Jesus, vom Leiden und Sterben von Jesus Christus. Heutzutage nimmt man noch gerne amigs noch die Ostern auch dazu, aber ursprünglich haben die nie zu den traditionellen Karwochen gehört. Sondern das ist der Inhalt davon. Keine Auferstehung. Und in diese Geschehnisse, wenn wir heute ein bisschen eintauchen und weil wir am Palmsonntag, nicht zu Palmsonntag etwas gehört haben, fange ich schon dort an, was eigentlich dort genau passiert ist. Und zwar hat Heidi schon schön gesagt, zu dieser Zeit war gerade so die Passa-Zeit. Also man hat sich vorbereitet, die Juden, die Frommen aus aller Regionen sind nach Jerusalem pilgert. Das heisst, zu diesem Zeitpunkt hat es schon ganz viele Juden in Jerusalem gehabt, die sonst eigentlich gar nicht dort gelebt haben. Und die haben Jesus gekannt. Und jetzt kommt Jesus dorthin. Und es ist anzunehmen, dass die schon von seinen Wundern gehört haben. Dass sie gehört haben, dass der Lazarus von den Toten auferweckt wurde von Jesus. Und sie waren Fan von ihm. Und sie gehen ihm entgegen vor die Stadttor, wo Jesus da einläuft. Wir kennen das Bild auf dem Esel sitzend und die Leute jubeln, winken ihm vielleicht zu, hallo, und feiern ihn so richtig. Sie schneiden Palmzweige ab, legen die am Boden vor Jesus und er läuft ein. Palmzweig, damals unter dem römischen Verständnis, etwas, das mit dem Königlichen verbunden wird. Palmen waren heilige Bäume und sie haben, das muss ich gerade noch mal schauen, sie haben wirklich für, es sind Symbol für das Leben und für den Sieg. Und dann war es auch so, dass das ein normaler Brauch war, wenn der König, wenn der Herrscher deine Stadt besucht hat, dann bist du rausgegangen und hast ihm die Palmzweige vorne angelegt. Es ist sozusagen der rote Teppich, den wir heute bei den Stars hätten. Und eigentlich noch viel mehr. Weil es geht nicht nur um irgendeinen Prominenten, sondern um den Bundesrat selber zum Beispiel, der da hinkommt. Und der, der über das Land in irgendeiner Art und Weise reagiert. Regiert, nicht reagiert. Es geht da also um einen Empfang von einem Herrscher. Und das hat so ein bisschen Spannung auch mit sich gebracht. Und von dem haben sich gerade die religiösen Führer von Israel schon gefürchtet. Weil eigentlich war Rom an der politischen Macht. Und jetzt kommt der Jesus, wird begrüßt wie ein König. Und wer weiß, was all die Pilger machen werden. Wenn die jetzt einen Aufstand anzetteln gegenüber dem Römischen Reich, weil sie Jesus als den Messias feiern, dann schickt Rom die Legionen, die nicht ganz so entfernt waren, in die Stadt. Und dann gibt es einmal Tabula Rasa. Und dann war es das mit den Juden. Dann haben sie die halben Freiheiten, die sie noch hatten, zu dieser Zeit nicht mehr. Und ja, auch wenn sich die religiösen Führer nach Freiheit, nach wahrer Freiheit gesehnt haben, so haben sie doch irgendwie mehr Angst gehabt, was könnte passieren, wenn Jesus so weitermacht wie bis anhin. Was das Volk könnte sein, wenn jetzt plötzlich ein Aufstand gegenüber Rom entsteht. Und über das haben die hohen Priester und die religiösen Führer schon lange diskutiert. Und ein Kaiphas, das ist der hohe Priester zu dieser Zeit, der hat dann etwas gesagt. Und hat gesagt, hey, erkennt ihr überhaupt nicht und bedenkt ihr nicht, dass es besser für uns ist, wenn ein Mensch fürs ganze Volk stirbt, als das ganze Volk zugrund geht. Ich denke, ein Grund, warum er das gesagt hat, ist tatsächlich die politische Lage gewesen. dass sie wirklich von dem Angst hatten. Und was er wahrscheinlich gar nicht so bewusst bemerkt hat, ist, was seine Aussage eigentlich für ein Ausmaß hat. Dass es da nicht nur um die politische Lage und um eine gute Analyse von dieser Zeit geht, sondern dass er etwas prophezeit, das mit uns allen zu tun hat. Dass Jesus für uns alle stirbt. Dass wir nicht zugrunde gehen müssen. Und in dieser Spannung suchen sie nach einer Möglichkeit, den Jesus, wo alle so Fan davon sind, irgendwie festzunehmen, irgendwie vor Gericht zu bringen. Und das haben sie nicht einfach so öffentlich können machen. Und es ist so eigentlich tragisch, dass dann genau einer von seinen Jüngern sagt, also ich verrate jetzt meinen Herr, meinen Jesus. Was genau seine Beweggründe ist, da gibt es viele Theorien. Gewisse können ihm durchaus zuschreiben, dass er einfach Jesus falsch verstanden hat und probiert hat, ihn aus der Reserve zu locken, dass Jesus endlich mal aufsteht, auf den Boden klopft und seine Macht zeigt. Ob das so war oder ob ihn wirklich einfach der Teufel geritten hat, das wissen wir nicht zu 100%. Aber es ist so, dass er dann die Abmachung gemacht hat. Und in dieser Nacht, wo sie das Abendmahl genommen haben, geht er nach dem Abendmahl weg und holt die römische Konsorte mit den jüdischen Führern, also religiösen Führern. Und übrigens so eine Kohorte, nicht Konsorte. Kohorte, das sind 600 Soldaten. Ich bin das anschauen und habe gedacht, ich habe immer so das Gefühl gehabt, da kommen so die drei Soldaten und so, gehen dann festnehmen mit allen anderen zusammen. Nein, es sind 600 Soldaten, die in dieser Nacht dorthin gegangen sind und ihn geholt haben. Ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen, wie das nicht zu einem Tumult geführt hat, aber anscheinend geht das. Doch bevor sie ihn holen, geht Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus in den Garten Gethsemane. Und dort wollen wir jetzt ein bisschen verweilen. In dieser Stimmung, wo sie Jesus plötzlich auf eine Art erleben, wie sie ihn vorher wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und ich möchte euch das vorlesen. Wir sind da in Matthäus 26, 37 bis 39. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Wenn wir uns das mal so vor Augen malen, wie die Jünger Jesus bisher erlebt haben, dann ist er eher so ein bisschen der Starke gewesen. Wenn irgendeine Situation aufkommt oder irgendeine brenzlige Frage von der Schriftgelehrten oder Pharisäer kommt, dann hat er immer noch eine schlagfertige Antwort parat gehabt. Vielleicht auch gerade noch irgendeine Story, ein Gleichnis, das gepasst hat, um sich ganz geschickt gegen die manchmal hinterhältigen Fragen zu wehren. Und jetzt steht er vor ihnen in Panik, voller Angst. Das ist ein Jesus, den sie bisher so nicht gekannt haben. Und Jesus hat all das, was jetzt gerade vorher eigentlich noch schön in der Einleitung gesagt, ja gesagt hat, all die Geschehnisse, bevor er dann wirklich gestorben ist, glaube ich, hat er wie vor seinem inneren Auge schon gesehen. Er hat gewusst, was ihn erwartet. Er hat gewusst, was der bittere Kelch, wie wir ihn nennen, wird sein. Und es hat ihn Emotionen aufgetrieben, dass er nur noch Schiss hatte. Ich glaube, wir sehen dort die menschliche Seite von Jesus sehr, sehr gut. Und dann betet er eben die Worte. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspar mir, den Becher auszutrinken. Ich will den nicht trinken. Ich glaube, Jesus hat nicht darauf hingeschaut und gesagt, ah, das ist so lässig und das ist ja einfach notwendig. Ich glaube, er hat tatsächlich eigentlich das nicht wollen. Und er bringt all seine Emotionen die mit dem verbunden sind, vor Gott, vor seinem Vater. Ist jetzt noch schwierig zu sagen vor Gott, er ist ja selber auch Gott, aber vor seinem Vater. Und dann kommt ein Satz, der uns sehr herausfordert. Oh, da habe ich irgendetwas Komisches zusammenkopiert. Gut. Er sagt, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Oder bin ich heißt weit? Nein, wir lernen es rasch. Ja, ich glaube, in dem zweiten Satz steckt so eine Erkenntnis drin, dass Jesus merkt, hey, auch wenn ich jetzt mit meiner Bitte komme, Gott hat das Recht, Nein zu sagen. Gott hat das Recht zu sagen, hey, nein, es soll so geschehen, du sollst den bitteren Kelch trinken. Und es ist eine Erfahrung von ihm, die, glaube ich, auch uns herausfordert. Weil was haben wir uns schon alles gewünscht, was uns erspart bleiben soll? Wie oft haben wir etwas, oder hast du Gott um etwas gebeten? Und er ist nicht darauf eingegangen. Auch in unserem Leben gibt es so bittere Kelche. Und beim einen ist das vielleicht eine Krankheit, die einem das Leben erschwert. Beim anderen der Verlust von einer geliebten Person. Vielleicht das Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz. Aber es sind eigentlich immer Schicksale, die wir uns so nie ausgesucht hätten und erst recht nicht gewünscht. Meistens wünscht man die Personen nicht einmal unseren Finden. Die Situationen nicht einmal unseren Finden. Da fordert uns so eine Aussage, die sagt, wenn Gott Nein sagt, hey, Nein, soll so geschehen und ich werde deiner Bitte nicht nachgehen, sehr raus. Und sind wir dann bereit, so wie es uns Jesus eigentlich gelehrt hat, zu beten? Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Und wenn er es uns da im Garten Gethsemane auch wirklich vorlebt und sagt, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Ja, ich glaube, da muss man gar nicht so viel mehr dazu sagen. Sondern einfach, ich finde es irgendwie schön, dass Jesus auch uns in diesen Situationen versteht und wir mit all diesen Emotionen, die dann drin sind, dürfen zu ihm kommen. Und nach dem ersten Gebet läuft Jesus wieder die paar Schritte, die er gegangen ist, zurück. Also er ist nicht weit entfernt gewesen. Die Jünger haben das Gebet gehört, sonst hätten sie es nicht aufschreiben können. Aber er kommt zurück und findet die Jünger schlafend vor. Und ich will jetzt gar nicht darüber reden, was sie falsch gemacht haben, weil ich weiss, ich bin auch schon in Gebetszeiten eingeschlafen. Und da gibt es verschiedenste Gründe. Ich weiss nicht, wie ihr Tag war, dass sie einschlafen könnten, weil ich habe es auch möglichst lange probiert, dran zu bleiben, mit ihm zu beten, ihn zu unterstützen. Und sind dann halt gescheitert. Aber was wir von ihnen lernen können, ist, dass wir anderen Leuten, die in solchen Situationen sind, die gerade einen bitteren Kelch trinken müssen, dürfen beistehen. Und mit ihnen dürfen im Gebet sein. Für sie dürfen vor Gott kommen und Gott darum bitten, dass er die Schmerzen, die Herausforderungen irgendwie mildert oder lindert, dass er ja, sich um die sorgt, die so leiden. Und dann geht Jesus wieder ins Gebet, zum zweiten Mal. Und seine Bitte verändert sich ein bisschen. Weil jetzt ist plötzlich, hey, mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich den Becher. Es soll geschehen, was du willst. Es ist nicht mehr die Bitte, dass er es nicht soll trinken und er soll doch einen anderen Ausweg finden, sondern ich sehe darin schon die Bereitschaft, dass Jesus sagt, hey, ich habe meinen Willen dem Vater untergeordnet. Und wenn es so soll sein, dann mache ich das. Schon fast ein bisschen Gelassenheit kommt uns da entgegen, auch wenn ich überhaupt nicht denke, dass er das gelassen gebetet hat. Ich glaube, er war da auch sehr herausgefordert gewesen. Aber ich glaube, gerade in dem Moment stellt Jesus trotz dieser Todesangst seinen Willen unter den vom Vater. Und für mich ereignet sich an diesem Punkt ein riesiges Mysterium. Etwas, das ich mir wie gar nicht kann so recht erklären. Und zwar haben wir ja den Vater, der Gott ist, Jesus, der Gott ist, der Heilige Geist, der Gott ist und Gott, der nur in dieser Dreiheit, in dieser Dreieinigkeit, wie wir es nennen, kann existieren. Und für mich hat das immer, oder bedeutet das irgendwie immer, wenn das ja der gleiche ist, dann muss der ja auch irgendwie den gleichen Willen haben. Dann ist ja die Unterordnung so ein bisschen gespielt. Das Interessante finde ich, dass wir das da ja gar nicht lesen. Sondern wir haben es da tatsächlich mit Jesus Gott zu tun, der am Vater Gott irgendwie gegenübersteht. Und es ist nicht nur so ein Abwägen, wie wir es vielleicht in einem Zwiegespräch innerlich haben über eine Situation, wie wir jetzt darauf reagieren sollen, sondern es ist ein tatsächlicher Austausch, ein tatsächliches Beziehungsgeschehen. Und dann ordnet sich Jesus dem Vater unter. Freiwillig. Nicht, weil er gezwungen worden ist. Am Kreuz selber oder kurz vorher oder sagt er, hey, wisst ihr eigentlich nicht, dass ich Legionen von Engeln könnte rufen und dass ich das alles machen könnte, aber ich mache es nicht. Er macht es aus Freiwilligkeit nicht und aus Liebe gegenüber dem Vater ordnet er sich dem Vater unter. Und wer das alles ein bisschen problematisch findet, dem möchte ich wie auf den Weg noch geben. Also von einem liebenden Gott können wir sowieso nur reden, wenn das Kreuz geschieht. Das, was da alles passiert, sowohl der Vater, der Heilige Geist, wie auch Jesus betreffen. Und nicht nur Jesus allein. Sonst ist, finde ich es sehr schwierig, an einen liebenden Gott zu glauben, wenn er nicht selber durch das Schicksal irgendwo auch leidet, als Ganzes. Und mich bringt das immer wieder an meine Grenzen vom Denken, was da passiert. Gott, der sich selber gegenübersteht, Gott, der mit sich selber wirklich ringt und sich selber unterordnet. Aber es lässt mich eigentlich mehr über Gottes Grösse staunen und zeigt mir einmal mehr, dass wir ihn und sein Wesen nie ganz fassen werden. Aber gehen wir zurück in die Geschichte. Jesus ist dann einmal zu den Jüngern gegangen und nochmal ins Gebet, hat nochmal das gleiche Gebet gebetet. Und dann kommt er zu den Jüngern zurück und sagt, hey, steht auf, wir wollen gehen. Denn der, der mich verraten wird, der ist bereits da. Und dann laufen sie weg, die römische Kohorte, die 600 Mann mit den jüdischen religiösen Führern kommen, dorthin, der Judas küsst Jesus auf die Wange und Jesus wird abgeführt. So die Kurzstory. Und an diesem Punkt möchte ich ganz weit führen spulen. Alles überspringen von den Verhandlungen, die stattgefunden haben, bis kurz vor Jesu Tod. Wo Jesus schon am Kreuz hängt, geschändet auf etliche Art und Weise. Und dann schreit er, Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Vers, den wir aus Psalm 22 kennen. Und Jesus erlebt an dem Kreuz die Gottverlassenheit an seinem eigenen Leib. Wie ist das möglich? Und wie kann das sein? Auch das ist wieder so etwas, wo mein Denken völlig übersteigt. Gott, wo Gott verlassen ist. Gott, wo in sich zerrissen ist. Wo in sich getrennt ist. Da komme ich definitiv an meine Grenzen. Wie kann es sein, dass der dreieinige Gott von sich selber getrennt ist und immer noch Gott bleibt? Und es ist ein Mysterium, was an diesem Kreuz eigentlich genau passiert. Etwas, das wir nie werden ganz nachvollziehen können. Und trotzdem ist es so. Und es ist ein Leiden von Gott als Ganzes an diesem Kreuz. Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und am Kreuz passiert das, was eigentlich gar nicht passieren dürfte. Etwas, was kein Mensch sich je hätte vorstellen können. Und am Kreuz gipfelt dann letztendlich die Rebellion der Menschen gegenüber Gott. Der Mensch tötet Gott am Kreuz. Zumindest denkt er das. Oder würde ich das so zuerst mal interpretieren. Und in dieser Situation, wo so ein grosses Leid vorhanden ist, haltet Jesus am Lob fest. Wenn wir nämlich in Johannes, das Johannes-Evangelium lesen, dort sagt Jesus etwas anderes als letztes. Er sagt, es ist vollbracht. Und wenn wir diese Worte hören, dann werden wir eben auch an Psalm 22 erinnert. Wer den nämlich fertig liest, der hat am Schluss einen ganz ähnlichen Ausspruch. Und ich will den letzten Teil vom Psalm euch vorlesen. Was der erste Teil vom Psalm, dort wird vieles über das Leiden und das Umringtsein von seinen Feinden geschrieben. Über das, was alles zu klagen ist. Und in dem zweiten Teil, dort ist das Klagen nicht einfach weg, aber Gott wird trotz dieser Not gelobt. Und das würde ich gerne vorlesen. Ich will meinen Brüdern und Schwestern von deinem Namen erzählen. Im Kreis der Gemeinde will ich dich loben. Lobt ihn, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Erschreckt vor seiner Herrlichkeit all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen vor dem Elend nicht verschlossen und sich nicht gescheut, den Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht vor ihm verborgen. Als er um Hilfe schrie, hat er ihn gehört. Von dir geht mein Lobgesang aus und erschallt in der Festversammlung. Mein Gelübde will ich erfüllen vor denen, die Ehrfurcht vor dir haben. Die Armen sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, sollen ihn loben. Bekommt also neuen Lebensmut für immer. Alle Länder der Erde sollen daran denken und zu dem Herrn umkehren. Die ganze Völkerwelt soll vor ihm auf die Knie fallen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er ist der Herrscher über die Völker. Alle sollen vor ihm auf die Knie fallen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte stehen. Alle sollen vor ihm die Knie beugen, die in den Staub zu dem Toten gehen. Und wenn sie nicht mehr am Leben sind, werden die Nachkommen ihm dienen. Dann kommt die nächste Generation. Auch ihr wird man vom Herrn erzählen und dem Volk, das noch geboren wird, wird man über seine Gerechtigkeit sagen, er hat's getan. Da haben wir jetzt wieder die Aussage, es ist vollbracht, er hat's getan. Es ist ein bisschen anders formuliert, durchaus. Aber ich finde es so interessant, dass in dieser misslichen Lage, wo Jesus ist, und wir können gut davon reden, dass er den ganzen Psalm wahrscheinlich an dem Kreuz zum Schluss noch gebetet hat. Dass er dort ins Lob reingeht. Am Kreuz, seine Situation hat sich noch nicht geändert. Er hängt dort. Er ist am Leiden. Und trotzdem redet er von Gottes Grösse und von dem, dass er anbetungswürdig ist. Das berührt mich einfach immer wieder. Irgendwie zu merken, boah, wie ist das denn möglich? Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass Jesus halt schon immer die Beziehung zu seinem Vater gehabt, die Liebesbeziehung. Und er, wie hätte er können Gott als solches verleugnen? Wie hätte er können sagen, er ist nicht real, wo er doch sein ganzes Leben mit ihm unterwegs war, sein ganzes Leben seinem Vater gewidmet hat, sich seinem Vater untergeordnet hat. Ja, in all dieser Not haltet er sich vor Augen, mit wem er es eigentlich als Gott zu tun hat, als Vater. Und ich glaube, auch wir tun gut daran, unsere schwierigen Situationen immer wieder daran zu erinnern, wer unser Vater im Himmel eigentlich ist. Das tut herausfordern. Aber ich glaube, wenn wir uns vor Augen malen, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, wo zum einen ist er viel mächtiger. Das könnte uns aber auch Angst machen. Aber zum anderen ist er, glaube ich, auch noch viel liebevoller, als wir uns das je könnten ausmalen. Und in dieser Gewissheit, dass wir so einen mächtigen und liebenden Vater haben, dürfen wir auch in diesen schwierigen Situationen ins Lob kommen. Und ja, es darf Zeit brauchen. So ein Psalm ist meistens sehr ein Konzentrat von etwas. Und es ist cool, wenn wir so Psalmen auch nehmen können, wenn wir am Klagen sind. Und dann trotzdem, auch wenn es uns noch nicht danach ist, mit dem Wort von Psalmen, könnt klagen. Aber oft sind die geschrieben worden, nachdem man ganz viele Stufen von Gebet durchlebt hat, von Klage, wo in Klage bleibt, hin zu ja, dieser Dankbarkeit, wer Gott ist. Und ja, ich glaube, da dürfen wir davon lernen. Aber es bleibt, Jesus ist an diesem Tag am Kreuz gestorben. Und ich glaube, gerade für die Jünger wird das ein ziemlicher Schock gewesen sein. Ich habe am Anfang vom Palmsonntag geredet, wo Jesus so pompös empfangen worden ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Jünger so denkt, yes, endlich haben sie es begriffen, jetzt kommt es gut. Nur zum 5 Tage später vor dem Kreuz zu stehen und merken, der, den wir als Messias angeschaut haben, ist tot. Haben sie wirklich das geglaubt, was stimmt? Haben sie da einen Bär aufgebunden bekommen von Jesus? Was werden sie wohl für Fragen gehabt haben in dem Moment? Und jetzt plötzlich auf sich selber zurückgeworfen. Sie können nicht Jesus fragen, wie sie mit dem umgehen sollen. Der Heilige Geist ist noch nicht rum. Es ist einfach die Leere. Und so ist für mich Karfreitag eigentlich eine Einladung. Einerseits zum Klagen, wie es Jesus gemacht hat. Zum bei Gott bitten, dass unsere Umstände sich bessern mögen oder dass wir einen bitteren Kelch nicht trinken müssen. Und auf der anderen Seite ist aber auch eine Einladung, darüber nachzudenken, was eigentlich da genau passiert ist an dem Kreuz, wo dann gestorben ist. Was das eigentlich für die Jünger bedeutet hat und was das auch jetzt für uns an Bedeutung haben. Aber viel weiter als das möchte ich jetzt nicht gehen. Für das müsst ihr am Sonntag kommen. Dann gehört ihr dort noch den hoffnungsvolleren Teil. Aber Karfreitag handelt vor allem vom Klagen. Von den schwierigen Situationen, die wir leiden. Und jetzt dürfen wir noch etwas anderes machen, was an Karfreitag ja auch passiert ist. Wie ich gesagt habe, bevor Jesus gebeten gegangen ist mit seinen 3 Jüngern im Garten Gethsemane, haben sie das Abendmahl genommen. Und ich lese es heute aus Lukas 22 vor, was dort Jesus gesagt hat, wo er das Abendmahl eingesetzt hat. Dann nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte, nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an kein Wein mehr trinken, solange bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot. Er dankte, Gott brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Und an das wollen wir uns jetzt erinnern, wenn wir das Abendmahl machen. Heute als ein Wanderabendmahl. Das heisst, ihr dürft selber aufstehen, für die, wo es möglich ist, und dahin kommen. Und es wäre mega cool, wenn es jemandem nicht so möglich ist, um dahin zu laufen, dass das jemand anders für diese Person machen würde. Genau. Und ich bitte gerade die Band anzufangen, dass ihr dann nachher auch noch ready seid.